Herzlich willkommen, lieber Adrian und auch liebe Hörerinnen und Hörer bei SAQ Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir über selten gestellte, aber stellenswerte Fragen sprechen. Heute mal weniger philosophisch und psychologisch, beziehungsweise sekundär, es ist sehr gesellschaftlich. Wir sprechen, wie schon angekündigt in der Rache-Folge letzte Woche, über Gefängnisse. Ich habe ein bisschen rechtsphilosophische Fragen. Brauchen wir das überhaupt? Was ist gut am Strafvollzug? Was ist schlecht am Strafvollzug? So, worauf sind wir aus, wenn wir Strafen verhängen? Aber wie immer, bevor wir das alles besprechen, besprechen wir noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die Sau-Question. Und die hat Adrian sich am Wochenende überlegt.
Und zwar ist das die Frage: Glaubst du, es hat mal jemand geglaubt, dass Schnodder aus der Nase Gehirnsubstanz ist?
Das von einem Psychologen.
Ich dachte wirklich, vielleicht weiß Max da was. Vielleicht hat Max so eine antike Theorie dazu oder weiß von irgendeinem Philosophen, der sich damit mal beschäftigt hat.
Du hast nicht eine besonders hohe Meinung von antiken Philosophen, wie ich jetzt langsam erfahre.
Naja, ich weiß nur, dass die über alles Mögliche geredet und gedacht haben.
Ja, ja.
Diese Philosophinnen und Philosophen.
Dann hätte man ja so Theorien gehabt, dass die Leute, die oft Schnupfen haben, einfach immer ein bisschen dümmer werden.
Genau. Aber vielleicht auch, dass sie einfach zu viel Gehirnsubstanz haben.
Ah, ich habe als erstes gar nicht an Gehirnsubstanz gedacht, sondern an diese Flüssigkeit, wo das Gehirn drin schwimmt, den Liquor.
Ja, das könnte auch sein.
Heißt das auf Deutsch überhaupt Liquor?
Ich weiß es nicht.
Heißt das auf Englisch Liquor?
Nein, also ich weiß nicht, ob es da ein umgangssprachliches Wort im Englischen für gibt. Im Englischen sagt man Cerebrospinal Fluid.
Ja.
Und ich glaube, im Deutschen gibt es da auch so einen Fachbegriff. Aber
ich hoffe, es ist Liquor. Ich dachte irgendwie, es ist Liquor. Soll ich nochmal Liquor sagen? Naja, aber es wäre auch lustig, wenn es das ist, weil dann liegt dein Hirn irgendwann so auf dem Trockenen. Und jedes Mal, wenn du den Kopf schüttelst, dann hörst du so, wie es an die Wände in deinem so. Also zur Erklärung, das ist so eine Flüssigkeit, wo das Hirn so ein bisschen drin rumeiert in unserem Gehirn und das ist aber auch in der Wirbelsäule. Und ich weiß nicht, was für eine Funktion das in der Wirbelsäule hat. Ich glaube, es ernährt so ein bisschen die Nerven, oder? Ist das eine Nervflüssigkeit?
Genau, ich glaube, es ist eine Nervflüssigkeit.
Und im Gehirn hat es, glaube ich, vor allem die Funktion, dass es auch Klopfschäden und so Aufschlag abdämpft, oder? Gehirnerschütterungen verhindert.
Genau, es ist so ein bisschen dämpfend, aber auch eine Nährsubstanz und auch zum Abtransport von Abfallprodukten.
Naja, also es wäre lustig, wenn das so langsam auslaufen würde. Also vielleicht wäre es auch nicht so lustig, aber es ist irgendwie fast noch eine dümmere Theorie. Ich hatte wenig bis gar keinen Kontakt mit Gehirnen in der Hand, meine ich. Hast du schon mal was seziert, was du denkst, das ist wie Schnodder?
Nein.
Denkst du, es ist wie Schnodder?
Nein, ich dachte nur, weil so Lobotomien ja auch durch die Nase gemacht worden sind.
Ah.
Da hätte man ja schon so auf den Gedanken kommen können vor ein paar hundert Jahren. So, wenn man da durch das Gehirn dann behandeln kann, dann ist vielleicht das, was aus der Nase kommt, auch irgendwie Gehirnsubstanz.
Adrian spricht von der Krankenpraxis, dass man so eine Ahle, also so einen spitzen Stab quasi, eigentlich durchs Auge, aber nicht durch die Nase direkt, sondern durch so diese dünne Knochenhaut, das ist wie so ein ganz dünnes Knochenstück, zwischen Auge und Gehirn sticht. Und dann eben so den präfrontalen Kortex so ein bisschen verwischt. Also man hat einfach so ein bisschen mit dem Stab hin und her gewischt und dann ist die Hirnsubstanz dort durcheinander geraten.
Ja, es war einfach mit so einem, also so eine Klinge oder so, ne?
Ja, also so ein dünner, spitzer Stab. Ja. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Lobotomieverfahren, aber das ich kenne, ist eigentlich nicht durchs Auge direkt, aber neben dem Augapfel vorbei. Aber ich meine, da geht man eigentlich auch mehr oder weniger durch diese Sinus, Nebenhöhlen.
Genau.
Wie auch immer. Es hätte schon sein können, aber ich meine, so viele Leute, die Rotz essen, hätten dann ja auch gedacht, sie essen ihr Gehirn.
Sie werden schlauer dadurch.
Was hältst du eigentlich von Rotzverspeisen?
Nicht sehr appetitlich, aber es ist wahrscheinlich was nicht unbedingt, es ist jetzt so eine moralisch problematisch,
Wieso aber, das denn?
Also nicht moralisch problematisch. Es ist sowas, was Ekel erzeugt, aus Gründen, die aber eigentlich keinen Sinn machen, wenn man es genau betrachtet. Weil es ist, glaube ich, nicht besonders ungesund oder so. Und eigentlich sind diese Ekelzustände werden erregt, weil man glaubt, etwas ist ungesund. Also zum Beispiel mit Exkrementen oder mit Dreck, mit verunreinigten Sachen, so Hygienegedanken, das haben sich entwickelt über die Evolution, weil sie eben das Überleben wahrscheinlicher machen.
Oder impotent machen.
Vielleicht.
Also ich meine, zumindest technisch gesehen müsste das auch einen evolutionären Druck verursachen, dass man etwas nicht isst, weil man dann keine Kinder kriegt.
Ja.
Aber dafür sieht man schon extrem viele Kinder Rotz essen. Ich habe das Gefühl, es ist so kulturell antrainierter Ekel.
Ja, ich denke auch, es ist vielleicht so sekundär, weil Eltern wollen nicht, dass Kinder dann auch andere dreckige Sachen oder eklige Sachen essen, die dann vielleicht gefährlicher sind. Deswegen sagt man den Kindern auch, sie sollen keine
Popel essen.
Keine Schnodder essen.
Schnodder essen ist noch schlimmer als Popel. Popel hat schon so eine Snackform, ich verstehe Kinder schon. Ich bin eigentlich nur, ist mir gerade eingefallen, weil ich erst vor kurzem im Bus war und ein Kind saß mir gegenüber und hat einfach so mich so angeguckt und dabei Popel gegessen.
Ja.
Und das war einfach für das Kind halt so, ja, ich bin noch zu jung, dass mir das jemand verbieten könnte.
Genau, completely unbothered.
Das war nicht, ja, unbuggered.
Unbuggered. Sehr schön.
Endlich bin ich mal der mit diesen dummen Wortspielen. Es ist aber auch so eine Theorie mal rumgegangen, dass das fürs Immunsystem gut sein soll.
Mhm.
Ich glaube eben, was diesen Popel verfärbt, sind weiße Blutkörperchen vor allem und Bakterien, die darin eingeschlossen sind oder verdaut sind. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich kenne das Wort Leukozyten und ich werde mich nicht hüten, es zu sagen.
Naja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, umso grüner das ist, desto eher ist da noch irgendwie sind da Bakterien oder sowas drin oder Bestandteile von Bakterien und Viren, die zersetzt wurden. Und umso weißer das ist, desto weniger oder vielleicht trinkt man auch mehr. Keine Ahnung.
Es ist ja, wenn man krank ist, auch so, dass es eher ins Grünliche geht. Also Richtig. Deswegen, das wollte ich gerade noch sagen, ich war auch so ein bisschen wegen unserer Unterhaltung von vor 2 Wochen, als wir über Humor geredet haben und über diese Körpersafttheorie, war ich darauf gekommen, weil ich so dachte, ja, wenn Leute diese Gedanken hatten mit den Körpersäften, dass die dann, also dann später haben sie dann gedacht, dass das irgendwie mit der Lustigkeit zusammenhängt, mit dem Humor, wie wir ihn heute kennen, dann gibt es das vielleicht auch.
Wahrscheinlich sind Leute, die Popel essen, tendenziell ein bisschen lustiger als Leute, die keine essen.
Vielleicht.
Aber eigentlich nach dieser Theorie wären sie ja eher phlegmatisch, also eher schleimträchtig und deshalb eher faul und langsam. Also ich denke schon, dass diese Art von Schleim, ich meine, im Körper gibt es schon viel Schleim oder Substanzen, die schleimig sind. Da verstehe ich, wie man drauf kommt. Bei Blut verstehe ich auch, wie man drauf kommt und bei Galle ja auch. Also es sind alles so Substanzen, die beim Sezieren irgendwie vorkommen, oder?
Ja, aber ja, eben so Schleim aus der Nase eben auch. Aber da ist einfach die Nähe zum Gehirn dann so, dass das nahelegt, dass es vielleicht was damit zu tun hat. Auch wenn es natürlich, wie wir jetzt wissen, nichts groß mit dem Gehirn, also mit der Gehirnsubstanz zu tun hat.
Wenn man einfach so auslaufen würde, das wäre ja richtig schlimm. Dann gäbe es wahrscheinlich so Fashion-Objekte wie Brillen, die einfach so für die Nase wären, um das zuzuhalten.
Genau, damit man schlau bleibt.
So. Ah, schöne neue Nasenstöpsel. So über die Jahrhunderte, so völlig unterschiedlich.
Genau. Einige von euch denken jetzt vielleicht, dass wir bei diesen ganzen ekligen Themen verdient haben, ins Gefängnis zu gehen dafür. Deswegen leiten wir jetzt mal über auf das Folgenthema.
Ich habe dir schon angesehen, dass jetzt so eine richtig bescheuerte Überleitung kommt. Fände ich sehr schön. Ja, sag doch mal die Sack von heute zum Thema Gefängnis. Du bist ja Psychologe und wirst wahrscheinlich uns ein paar empirische Daten zum Thema Gefängnis und Strafvollzug liefern und ich mit meiner philosophischen Vorbildung werde eher rechtsphilosophische Fragen stellen. Die Sack von heute ist:
Brauchen wir Gefängnisse?
What about seldomly asked questions? Gefängnis.
Natürlich. Ich dachte, wir könnten anfangen mit, jetzt hast du irgendeinen Bagatelldelikt, den du gestehen möchtest.
Steigen wir ein in das Gefängnis unserer Ideen.
ich glaube, das habe ich dir mal geschickt, das war so ein Quiz, wo man raten musste, ob die Inneneinrichtung ein Gefängnis in Schweden ist oder ob es eine Wohnung in London ist.
Genau.
Aber es war ziemlich einfach, weil meistens, wenn mehr Bücher da waren, dann war es meistens das Gefängnis in Schweden.
Naja.
Was nicht besonders für Londoner Tiny Houses spricht.
Ja, die PlayStation gibt es dann auch auf. Da weiß man, dass es ein schwedisches oder norwegisches Gefängnis ist.
Hast du das auch jetzt in der Vorbereitung ein paar Mal gesehen, dass Norwegen so ein bisschen eine Vorbildfunktion hat, was Gefängnis anbelangt?
Nicht in der Recherche, aber ich habe es vorher häufiger mal gehört. Ah. Das ist schon extrem. Und es gibt auch so Länder, da hört man oder liest man ab und zu mal so Schlagzeilen, ja, die Gefängnisse stehen zu leer, deswegen importieren sie jetzt Häftlinge aus anderen Ländern, weil die Gefängnisse einfach leer sind dort, weil sie es so gut im Griff haben in diesen Ländern.
Ich bin eigentlich auf die SAQ gekommen, weil ich vor längerer Zeit leider schon das Buch gelesen habe, Are Prisons Obsolete von Angela Davis, also zu Deutsch, wieso Gefängnisse überholt oder veraltet sind. Beziehungsweise ich hatte es mal zu Hause und dann habe ich die Hälfte gelesen und dann wollte ich es nochmal lesen, habe es aber nicht mehr gefunden, habe dann das Audiobook gehört, um es fertig zu hören und es war von ihr selbst vorgelesen, was schrecklich war, weil sie keine professionelle Synchronsprecherin ist oder was auch immer diese Leute sind, die Bücher vorlesen. Aber insgesamt war das Buch sehr spannend. Es bezieht sich halt auf die amerikanischen Verhältnisse, wo es nochmal ein bisschen anders ist in Gefängnissen. Aber ich glaube, wir sprechen heute so allgemein drüber, was ist das überhaupt für eine Strafe, wenn man quasi Freiheitsentzug bekommt oder wenn man eine Freiheitsstrafe bekommt, so wie wir das heute nennen. Wie gut ist es? Woher kommt es ein bisschen? Und halt, brauchen wir Gefängnisse dafür, um irgendwie unsere Gesellschaft zu regulieren? Weil das finde ich eigentlich die interessanteste Frage dazu.
Ja, ich finde, zu Beginn der Folge kann man erstmal klarstellen, über welche Art von Gefängnissen wir überhaupt reden wollen. Denn ich habe in der Vorbereitung zur Folge auch mir Gedanken gemacht und gedacht, ja, in Deutschland oder in Schweden oder in der Schweiz im Gefängnis zu sein, ist was anderes als, sagen wir mal, in Weißrussland im Gefängnis zu sein oder im Iran im Gefängnis zu sein. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen von der Funktion von Gefängnissen. Es gibt Länder auf der Welt, da dienen Gefängnisse eigentlich nur dazu, unliebsame Menschen abzustellen. Und dann gibt es Gefängnisse, wo einerseits natürlich Verbrechen bestraft werden sollen, aber andererseits eben auch dann Gedanken sich gemacht werden, was man denn mit diesen Menschen machen will oder was diese Menschen machen sollen, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben.
Ich würde dazu allerdings sagen, dass das nicht länderspezifisch ist, sondern von Grad zu Grad variiert in gewissen Ländern, je nachdem, wie ausgebaut das Gefängnissystem ist. Aber auch in der Schweiz sind Menschen im Gefängnis, weil sie nicht in der Gesellschaft sein dürfen oder sollen. Was man vielleicht sagen kann, ist, es geht mir um Gefängnisse, wo die Freiheitsstrafe eingesetzt wird als Strafe für Verbrechen und nicht um Gefängnisse, wo Menschen eher in Arbeitslagersituationen sind. Ich meine, manchmal sind Gefängnisse Deckmantelinstitutionen für Arbeit. Aber das meine ich eigentlich nicht. Also es geht mir schon um die Institutionen, die tatsächlich in den Bestrafungsapparat eingebaut sind.
Also da gibt es zum Beispiel Filme, Dokumentationen über den Prison Industrial Complex in den USA zum Beispiel, also dieses Gefängnissystem mit privaten Gefängnissen, wo Häftlinge dann eben arbeiten müssen und eben Profit generieren für diese Gefängnisbetreiber, was dann nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Und ja, wir können das eigentlich schon anschneiden nachher, wenn wir mal so über die Funktion von Gefängnissen reden, aber wir reden eben hauptsächlich über die Freiheitsstrafe und auch nicht über Gefängnisse, in denen Menschen dann exekutiert werden sollen, was es ja auch in einigen Ländern leider gibt, dass es Todesstrafe gibt für gewisse Verbrechen.
Ja, wieso eigentlich Freiheitsstrafe? Das ist was, was mich interessiert hat. Ich meine, im Mittelalter, aber auch in der Antike waren Strafen vor allem öffentlich irgendwie unmittelbar und dann meistens auch maximal grausam. Also es gab keine Polizei, zum Beispiel auch in der Antike, im antiken Rom, gab es eigentlich keine Polizei in dem Sinne. Finde ich auch total interessant, ist ein bisschen ein anderes Thema, aber jetzt Einschub. Da war es oft so, dass man, wenn man irgendwie Opfer war von einer Strafe, dass man das dann selbst vor Gericht bringen musste. Du hast dann alle Zeugen selbst gesammelt, du hast alle Beweise selbst gesammelt und ich meine, das Gerichtswesen ist ja in antiken Rom eigentlich entstanden. Also da gab es so die ersten Anwälte, Cicero ist ein typisches Beispiel, die so gute Redner waren, wo es wirklich Verteidigung gab. Aber Polizei, also so ein ausführendes Organ gab es eigentlich nicht. Und das ist schon interessant, weil je nachdem musste man dann Strafe irgendwie einfach so schlimm und öffentlich machen wie möglich, einfach um diesen Abschreckungsgedanken maximal auszubauen. Weil ich meine, wenn du keine Polizei hast, dann erwischst du vielleicht eine Person von 100 und nicht jeden zweiten, je nachdem wie effektiv die Polizei ist. Aber wenn du halt mal jemanden erwischst, dann musst du halt so grausam und so öffentlich wie möglich machen, einfach dass die anderen Diebe und Mörder sehen, was passieren könnte. Und deshalb war Strafe auch sehr oft Folter zum Beispiel. Dem liegt ja heute auch in gewisser Weise der Gedanke eines Kalküls zugrunde, also so und so hohe Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, mal den Schaden, den ich erleiden könnte. Also ich meine, heute ist die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, sehr, sehr groß, aber dafür wirst du halt auch nicht geköpft, wenn du irgendwas machst, zumindest in der Schweiz oder in Deutschland.
Genau. Ich bin letztes Jahr Opfer eines Verbrechens geworden, was mich ziemlich gestresst hat, weil es ein wichtiger Computer war, der mir geklaut wurde. Aber da dachte ich noch, ja, es ist alles so dumm gelaufen, sodass es eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist, dass die Person erwischt wird. Und ich dachte mir dann schon, ja, das ist problematisch, wenn das schwierig ist, dann Sachen nachzuweisen oder Leute zu finden. Und da dachte ich dann auch, ich kann der Polizei signifikant helfen, wenn ich dann gewisse Informationen liefere, wenn ich vielleicht nachschaue im Internet auf so Verkaufsportalen und so, um zu schauen, ob ich den dann irgendwo wiedersehe. Das ist ein bisschen immer noch so, dass man natürlich der Polizei auch unter die Arme greifen kann. Bei gewissen Verbrechen wird die Polizei es sicherlich einfacher haben, selbst den Täter oder die Täterin zu finden. Und bei anderen wird es dann schon so sein, dass man dann sicherlich auch noch ein bisschen mithelfen kann. Aber es ist schon interessant, dass es eben noch viel weniger war damals im Römischen Reich zum Beispiel.
Ja, also auch im Mittelalter dann später ging es ja nicht nur um diesen Abschreckungsgedanken, weil wir, wie wir auch wissen oder viele mittlerweile wissen, hat diese Abschreckungsidee gar nicht so einen großen Effekt. Zum Beispiel auch bei Diebstahl stehlen Menschen ja oft einfach aus Not und die gehen das Risiko dann einfach ein. Aber ich meine, es hat schon einen gewissen Abschreckungsgedanken, wenn du weißt, wenn du gesehen hast, was mit dem letzten Dieb passiert ist, nämlich auf dem Dorfplatz, als sie ihm eben irgendein Körperteil abgeschlagen haben oder gefoltert haben öffentlich. Dabei ging es aber auch oft so um den Erlösungsgedanken, weil es halt noch religiös konnotiert war und man halt dachte, ja, die Person muss sich irgendwie hier von ihren Sünden befreien, sonst kommt sie in die Hölle. Und ich denke, das hat schon gewisse Menschen auch davon abgehalten, Straftaten zu begehen, weil sie Angst hatten, irgendwie Sünder zu werden. Aber dann mit der Aufklärung wurde das nochmal genauer unter die Lupe genommen, also diese Folterungsstrafen oder diese Schmerzstrafen. Also ich meine, das ist das Offensichtlichste, was Menschen nicht mögen. Es ist Schmerz. Man versucht irgendwie, sie eigentlich fast schon zu konditionieren, also dass man quasi eine schlechte Tat mit einem aversiven Stimulus koppelt, also mit etwas Unangenehmem. Aber nach der Aufklärung hat man sich das nochmal gefragt, ist das nicht inhuman, zum Beispiel Menschen öffentlich zu foltern, ist das menschenwürdig? Und daraus ist eigentlich die Freiheitsstrafe entstanden. Also man hat versucht, eine andere Art von Strafe zu finden, die jetzt nicht komplette Verstümmelung bedeutet oder die jetzt nicht öffentliche Folterung bedeutet. Und ich meine, das mit der Öffentlichkeit hat auch noch ein anderes Problem. Man ist je nachdem stärker stigmatisiert.
Genau. Wir können damit schon mal zu den Funktionen des Gefängnisses kommen. Und da gab es eine Dissertation, die ich gelesen habe in der Vorbereitung von Spiecher. Ich glaube, der ist auch aus Bern.
Yay.
Yay. Springfield. Und der hat eben verschiedene Motive beschrieben, nämlich die Reziprozität, also das, wie du mir, so ich dir quasi, das etwas heimzahlen oder einfach ja, reagieren, wenn einem etwas angetan wird, dass man dann eben auch austeilt, um der anderen Person es dann zu zeigen.
Hashtag Rachefolge.
Es gibt dann auch den Gedanken des Ausgleichs, also dass man irgendwo den erlittenen Schaden dann wieder gut macht. Dann gibt es einen Proportionalitätsgedanken, also den Gedanken zur Verhältnismäßigkeit der Strafe. Und dann gibt es auch den Gedanken des Verdienstes. Also das wird im Englischen Just Deserts genannt. Das ist ein bisschen archaisch, dieser Ausdruck, aber es bedeutet so viel wie das, was man verdient. Man will trotzdem verhältnismäßig bleiben. Das heißt, im Mittelalter war das auch so. Da waren häufig dann ziemlich unverhältnismäßige Strafen. Zum Beispiel, wenn dann jemandem ein Körperteil abgeschlagen wurde für einen Diebstahl oder so.
Das ist ein mega guter Punkt. Das wollte ich vorher auch noch sagen. Es ist bei diesen Schmerzstrafen natürlich richtig schwer, irgendwie abzuschwächen oder so oder angemessen zu bestrafen. Zum Beispiel, wenn jemand was stiehlt und du fängst da schon an, Hände abzuschlagen, dann ist es natürlich schwer, Vergewaltiger zu bestrafen, obwohl da bietet sich auch ein Körperteil an. Aber generell ist es schon extrem schwierig, dann irgendwie immer krassere Strafen zu bringen, auch bei Folter. Schmerz ist ja auch extrem subjektiv zum Beispiel. Und ich glaube, das ist auch ein Gedanke der Freiheitsstrafe. Es ist einfacher, so das so zu operationalisieren, also zu sagen, so und so lange muss man ins Gefängnis für dieses Verbrechen.
Genau, das führt dann aber auch dazu, dass häufig so abgewogen wird und dann gesagt wird, ja gut, der hat jetzt 100 Millionen Euro oder 100 Millionen Franken Steuern hinterzogen und kommt dafür nur ein Jahr ins Gefängnis und dann habe ich vielleicht einen Unfall gebaut und komme 3 Jahre ins Gefängnis oder jemand, der Kinder misshandelt oder so, bekommt dann nur 5 Jahre und jemand, der diese Person dann totschlägt, bekommt 10 Jahre und dass die Menschen dann anfangen, eben das so quantitativ einfach aufzuwiegen.
Aber dieses ganze Problem besteht schon durch diese Idee, die du genannt hast, das moralische Gleichgewicht wiederherzustellen. Also es gibt in dieser rechtsphilosophischen Debatte auch diese zwei Lager. Also das eine ist das Vergeltungslager, die nennen sich die Retributivisten. Und das andere sind die Präventionstheorien, wo es eben darum geht, Verbrechen zu verhindern. Einerseits, weil die Person keine Verbrechen vergehen kann, solange sie im Gefängnis ist, und andererseits, weil sie im besten Falle abschreckt und selbst in Zukunft keine Verbrechen mehr begeht. Und ich glaube, dieses Vergeltungslager kommt wirklich aus einem religiösen Gedanken heraus, dass es so ein moralisches Gleichgewicht auf der Welt gibt, also fast schon so eine Karma-Sache, weil es bringt eigentlich niemandem irgendwas, wenn es jemand anderem schlechter geht. Also ich verstehe komplett, wie Opfer wütend sind und vielleicht sich dabei auch gut fühlen, wenn andere bestraft werden, die ihnen Unrecht getan haben. Das ist ein mega menschliches Gefühl, das kann ich komplett nachvollziehen. Es hat bestimmt auch evolutionsbiologische Hintergründe. Aber für eine Gesellschaft ist es eigentlich Schwachsinn, wenn man jemanden bestraft, nur dass es der Person gleich schlecht geht, wie der was Schlechtes angetan wurde.
Es ist auch sozial nicht unbedingt förderlich. Aber ich kann auch verstehen, dass es einfach ein riesen intuitiver Drang ist, dass man dann reagieren möchte, wenn einem da was angetan wird. Oder auch wenn man etwas nur sieht, wie etwas einer anderen Person angetan wird, dass man dann etwas tun will und nicht einfach nur dastehen will und nichts tun will. Da gibt es auch Forschung zu, die eben schaut, ob das psychologisch sinnvoll ist, dann Retribution auszuüben, also zu bestrafen, zu reagieren. Und die zeigt eben, dass es nicht unbedingt so ist, sondern dass, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge, in der Rachefolge schon angesprochen, diese Forschung, dass es eben nicht unbedingt diese psychologische Zufriedenheit bringt, wenn man dann Rache ausübt. Das heißt, für den eigenen psychologischen Zustand ist es, obwohl man diesen Drang hat, nicht unbedingt gut, sondern es bringt einem eigentlich nicht viel. Aber ich glaube, trotzdem ist es so, dass es einem wohler, also dass es einem besser geht, wenn man weiß, man ist aktiv gewesen und man hat agiert oder reagiert und nicht einfach nur nichts getan.
Ja, aber man muss auch unterscheiden zwischen Rache und unserem Strafverfolgungssystem, weil man bei Rache natürlich selbst aktiv ist und dann vielleicht auch gedacht hat, man hat es in der Hand, während man mit unserem Rechtssystem eher ausgeliefert ist als Opfer, dass wir halt gerecht handeln und darauf hoffen muss. Und wahrscheinlich sind ganz oft Opfer unzufrieden oder finden eine Strafe unverhältnismäßig schwach. Wahrscheinlich wird es nie oder sehr selten so sein, dass man denkt, okay, das war jetzt schon ein bisschen krass dafür, was er mir angetan hat.
Genau, und da gibt es auch eben eine Studie, die da Forschung betrieben hat mit Opfern oder Angehörigen von Opfern von schweren Verbrechen, wo die Täter mit der Todesstrafe bestraft worden sind. Und nur 2,5% der Betroffenen haben dann ein Gefühl von Abschluss oder Genugtuung erlebt, nachdem der Täter exekutiert wurde. Und 20% haben dann gesagt, es hat ihnen eigentlich überhaupt nicht geholfen. Und es ging ihnen dann trotzdem immer noch schlecht danach. Das heißt, bei der extremsten Bestrafung, die es eigentlich gibt, sieht man dann, dass das auch nicht unbedingt hilft. Und da reiht sich das eben ein in diese Forschung, die ich vorher angesprochen hatte, zur Racheausübung auf einem, ja, mit einem milderen Grad, die aber genau in die gleiche Richtung eigentlich ging.
Ich habe eben gesehen, dass es Menschen gibt, die diese evolutionäre Hypothese so ein bisschen ins Normative verschieben, also die sagen, es ist bei uns evolutionsbiologisch so angelegt, dass wir das brauchen, dass andere bestraft werden, weil das Belohnungszentrum im Gehirn dann aktiv ist. Also es hat irgendwie einen normalen biologischen Mechanismus dahinter. Und die schließen dann daraus ins Normative und sagen, ja, wäre es dann nicht besser, wenn wir auch unser Strafsystem so anpassen, dass man dann wirklich bestrafen kann und das angemessen ist und dieses moralische Gleichgewicht hergestellt wird. Und ich meine, erstens ist es logisch völlig falsch, vom Sein ins Sollen zu schließen. Das heißt noch lange nicht, dass unsere Gesellschaft so ausgerichtet werden muss. Und ich finde es auch sonst immer ein bisschen schwierig, evolutionsbiologisch zu argumentieren bei solchen Sachen, weil es gibt so viele Verbrechen, die einfach überhaupt nichts mit unseren Instinkten zu tun haben. Zum Beispiel Wirtschaftsverbrechen oder so, die jetzt in komplexere Steuerhinterziehungsfälle fallen oder so. Da habe ich keine biologische Intuition zu, dass ich dann denke, das braucht genau so und so viel Gefängnis.
Genau, das ist auch das Problem damit, dass man da sehr abstrakt denken muss und das ist sehr schwierig dann zu sagen, ja, wie viel Schaden habe ich dann persönlich erlitten, wenn jemand 100 Millionen Dollar Steuern hinterzieht, weil natürlich gibt es dann auch 80 Millionen Menschen in Deutschland vielleicht oder knapp 9 Millionen Menschen in der Schweiz oder sonst so viele Menschen in der Gesellschaft, in der das passiert ist und dann muss das irgendwie teilen und dann ja ist dann die Frage, ja, was hat das für einen symbolischen Schaden angerichtet? Sind dann vielleicht andere Menschen in der Gesellschaft weniger motiviert, auch der Gesellschaft förderlich zu sein? Aber das ist extrem schwierig dann zu sagen, ja, das ist so ein Schaden, der mir hier ergangen ist. Es ist viel einfacher, wenn dir jemand dann eine reinhaut und dir die Nase bricht.
Wenn du jetzt gerade von Abstraktion sprichst, diese Präventionstheorien, also die sagen, wir müssen unsere Gefängnisse so ausrichten, dass es der Prävention dient. Ich glaube, auch da braucht es ein großes Level an Abstraktion. Das ist ein bisschen wie die zwei Lager in der Moralphilosophie oder diese zwei großen Lager. Einerseits Pflichtethik, das nicht auf die Konsequenzen drauf ankommt, sondern auf die Intention, also das, was du dir dabei gedacht hast, welche Prinzipien du verfolgst. Und das andere sind ja die Konsequentialisten, also vor allem im Utilitarismus, die sagen, es kommt nur darauf an, was das Outcome ist von dem, was du tust, also wie du handelst. Und das spiegelt sich ja wieder dabei, im Vergeltungslager sind quasi die, die sagen, es kommt aufs Prinzip an, es ist egal, was nachher passiert, es geht nur darum, dass es dieses moralische Gleichgewicht hergestellt ist. Und die Präventionstheorien sagen eher, es kommt darauf an, was nachher dabei rauskommt. Und wenn du, ich weiß nicht, wenn du jetzt einem Straftäter einen Job verschaffst, nach seiner Freiheitsstrafe zum Beispiel oder schon während der Freiheitsstrafe und ihn dann wieder in die Gesellschaft eingliederst, geht es ihm vielleicht besser als vorher und das scheint vielleicht moralisch unfair zu sein. Andererseits würden Konsequentialisten sagen oder auch Menschen aus dieser Präventionstheorie, ja, ist doch gut, es geht allen besser damit. Nämlich wird diese Person vielleicht nicht mehr rückfällig und die Gesellschaft ist ein Stück besser geworden.
Genau, das ist eben auch der Fokus, denkt man, an die Gesellschaft generell oder denkt man nur an persönliche Gefühle, die dann gefühlt befriedigt werden, wenn man eine harte Strafe ausspricht. Aber es gibt da eben auch Forschung, die gefunden hat, dass schwerere Sanktionen eigentlich generell nur die Rückfallrate erhöhen. Und Personen, die zu einer unbedingten Strafe verurteilt wurden, häufiger rückfällig wurden als Personen, die zu einer bedingten Freiheitsstrafe oder gar einer ambulanten Sanktion verurteilt wurden. Also sowas wie Sozialstunden, das ist dann schon empirisch bewiesen, dass das mehr bringt, als einfach stumpf jemanden 10 Jahre ins Gefängnis zu bringen oder zu sagen, du kommst jetzt gar nicht mehr raus.
Ich habe was Ähnliches dazu gesehen mit Jugendstrafen. Das leuchtet mir auch total ein, dass wenn Jugendliche zu schnell ins Gefängnis gesteckt werden, also ich benutze jetzt dieses Filmjargon, dann ist die Rückfallrate viel größer, als wenn sie eben zum Beispiel zu Sozialstunden verurteilt werden oder wenn sogar gar nichts getan wird und sie nur so abgemahnt werden. Was ich auch verstehen kann, weil wenn du dann ins Gefängnis kommst als Jugendlicher, dann bist du einfach komplett aus dem Leben gerissen kurz. Und ich glaube, dass erstens ist die Stigmatisierung groß. Du bist so jung schon im Gefängnis gewesen. Und es verändert dich natürlich auch in so einer speziellen Phase des Lebens. Und das kann ich mir echt gut vorstellen, dass, ja, dass vielleicht Jugendliche sogar ihre Identität dort dann weiter ausbilden, was natürlich hochproblematisch ist.
Genau, es ist einerseits dieses Defizit oder dieser Entzug der normalen, also in Anführungsstrichen normalen Gesellschaft außerhalb des Gefängnisses, der dann einen Einfluss hat, dann ist es der Einfluss auf das individuelle Erleben des Täters oder der Täterin, was sich dann auch ändert und dann vielleicht ja, Einfluss hat auf die zukünftigen Verhaltensweisen. Und es ist natürlich auch das soziale Umfeld im Gefängnis, wo dann ein Jugendstraftäter auch natürlich negativ beeinflusst werden könnte, wenn er oder sie dann vielleicht von jemandem angesprochen wird, der sagt, ja, hey, du kannst dann, wenn du rauskommst bei uns, irgendwie Drogen dealen oder so im Kartell oder einfach so generell durch Verhaltensweisen, die im Gefängnis dann vielleicht ein bisschen härter sind, dann auch verroht wird, abgehärtet wird und dann eben so ein bisschen den Glauben an den Sinn von nett sein und konstruktiv sein einfach verliert.
Ich habe dazu eine interessante Aussage von einer forensischen Psychologin gesehen, die gesagt hat, es ist halt auch ein psychologischer Schaden, den man nicht unterschätzen darf. Und deshalb würde ich die steile These oder Frage aufwerfen, ist Freiheitsstrafe überhaupt viel humaner als Folter? Ich meine, einige Sachen sprechen schon ein bisschen dagegen, das zu bejahen, nämlich man verliert kompletten Kontakt zum Umfeld. Also ich meine, man darf dann schon besucht werden, aber nur selten. Freunde, Familie, Kinder, die sieht man einfach plötzlich nicht mehr. Dann Job geht verloren, also wenn du angestellt warst, dann ist das auch vorbei. Ist auch schwer, nachher wieder eine Anstellung zu finden. Die Wohnung, die du vielleicht hattest, wird aufgegeben, deine ganze Nachbarschaft wechselt. Du bist völlig aus dem Leben gerissen. Und was ich sehr einleuchtend fand, ist, dass sie gesagt hat, ein großes Problem ist, dass du halt ein völlig unselbstständiges Leben dort führst, mit klarer Routine. Also ich meine, man sagt dir, wann du isst, wann du telefonieren darfst, wenn du Besuch hast. Und so hat man eigentlich gar keine Möglichkeit, sich irgendwie zu bessern, auf das normale Leben bezogen. Ist auch ein bisschen eine Motivationsfrage. Und wie will man denn dann wieder in das normale Sozialleben von vorher zurück, wenn man vielleicht 10 Jahre das völlig vergessen hat oder wie das geht? Genau. Oder auch den Bezug zum Alten verloren hat.
Ja, genau. Das ist eben dieses Defizit, was dann aufgebaut wird. Und andererseits gibt es Studien, die gezeigt haben, dass Gefängnisse eine kriminogene Wirkung haben, also wie Straftäter dann noch krimineller machen, weil es eben auch negative soziale Einflüsse dort im Gefängnis gibt. Also da gibt es zwei so Faktoren, die dann die Rückfallrate größer werden lassen, die dann das eigentlich problematischer machen und die einen schon motivieren könnten zu sagen, vielleicht muss man Gefängnisse zumindest überdenken, also die Art und Weise, wie wir Freiheitsstrafen ausüben.
Eigentlich ist es ja komplett paradox, oder? Also wollen wir jetzt jemanden wieder eingliedern? Also ich bin sowieso, wie man vielleicht schon gemerkt hat, komplett auf dieser Präventionstheorie-Seite. Also will man jemanden wieder in die Gesellschaft eingliedern, erfolgreich? Dann ist es doch paradox, jemandem komplett das Sozialleben zu entziehen und dann einfach so leben zu lassen, wie er nachher nie mehr leben wird. Also es widerspricht sich eigentlich. Also die Resozialisierung widerspricht doch komplett der Art des Strafvollzugs in meinen Augen.
Das ist absolut richtig. Ich bin da auch so ziemlich auf dieser Resozialisierungspräventionsseite, auf der Seite des Konstruktivismus, dass man einfach schaut, was ist denn für die Gesellschaft am besten und wie kann man auch Menschen davon abhalten, in Zukunft Verbrechen zu begehen. Andererseits habe ich mit einem sehr erfahrenen Psychiater geredet in Vorbereitung auf diese Folge und der hat gesagt, es gibt manche Menschen, die sind einfach problematisch. Zum Beispiel Psychopathen könnte man dann nennen, Menschen, die wirklich biologisch so anders sind, dass sie sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, in unserer Gesellschaft unproblematisch zu existieren oder zu koexistieren mit anderen Menschen. Wo man sagen könnte, okay, vielleicht ist es für manche Menschen auch wirklich keine andere Lösung, als dass man sie ins Gefängnis steckt für den Rest ihres Lebens und damit die Gesellschaft zumindest schützt vor dem negativen Einfluss.
Ja, also da habe ich zwei Antworten drauf. Die erste ist, dass ich es dann aber auch menschenunwürdig finde, wenn man einfach so willkürlich festlegt, ab wann das der Fall ist. Und man darf ja nicht einfach nur, weil jemand nicht der Normalität entspricht, einfach diese Personen aufgeben. Und das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist bestimmt, ist das so? Also es gibt bestimmt einzelne Individuen, die sind quasi hoffnungslos. Aber das spiegelt bestimmt nicht die Überfüllungen in Gefängnissen wider, die eigentlich auf der ganzen Welt vorherrschend ist. In Schweizer Gefängnissen ist es aber ein bisschen besser geworden. Also die sind ein bisschen weniger ausgelastet als auch schon. Momentan ist es so um die 85%, glaube ich. Mhm. Aber also es gibt Länder, da sind Gefängnisse 200% ausgelastet oder in den USA war es zumindest meine Zeit lang 140%. Das ist schon extrem. Und ich glaube, das kann man nicht rechtfertigen damit, dass man sagt, ja, das sind alles Leute, die nicht mehr zurück in die Gesellschaft dürfen.
Genau, vor allem in den USA ist es auch krass, weil ich habe da eine Statistik gelesen, dass einer von 3 farbigen Amerikanern und ich glaube einer von 6 Latinoamerikanern mal im Gefängnis waren oder in ihrem Leben mal ins Gefängnis gehen werden, was schon krass ist.
Ja.
Und da kann man sich natürlich schon Gedanken darüber machen, ob das das richtige System ist, denn so viele Menschen sind ja auch nicht von Grund auf kriminell und problematisch.
Und vor allem nicht zufälligerweise von einer Ethnie.
Genau.
Angela Davis, die dieses Buch geschrieben hat, Are Prisons Obsolete, also sind Gefängnisse veraltet, spricht genau das an. Also das ist eines ihrer Hauptthemen, dass sie sagt, also ich spreche jetzt von Gefängnissen in den USA wie sie, dass sie sagt, das ist systematisierte Sklaverei, nämlich in dem Sinne, dass als die Sklaverei langsam abgebaut wurde in den USA nach dem Bürgerkrieg, wurden Gefängnisse immer mehr gefüllt mit Menschen anderer Hautfarbe, also People of Color. Und in Gefängnissen in den USA ist es meistens so, dass sie sehr viel Arbeit verrichten, diese Gefangenen. Also die werden ausgeliehen an Unternehmen, die dann einen Bruchteil des eigentlichen Preises bezahlen müssen für verrichtete Arbeit, weil es eben Strafgefangene sind, die diese Arbeit verrichten. Und da ist auch ein kapitalistisches System dahinter. Und das ist jetzt nicht meine These. Ich weiß auch nicht, inwiefern dass das tatsächlich stimmt, aber Angela Davis sagt, dass es eigentlich institutionalisierte Sklaverei ist, die vonstatten geht in Gefängnissen, was auch darin widergespiegelt wird, dass diese Gefängnisse immer voller werden und immer lukrativer sind, also dass richtig viel Geld gemacht wird mit dem Verleihen von Gefangenen für Arbeit.
Genau, das ist eben auch die Frage, gibt es da wirklich mehr Kriminalität oder gibt es einfach nur mehr Menschen, die ins Gefängnis geworfen werden für gewisse kleine Delikte, die nicht unbedingt bestraft werden müssten, wie zum Beispiel das Besitzen kleiner Mengen von Cannabis, was so also eine traditionelle Straftat ist, die dann bei gewissen Bevölkerungsgruppen sehr hart bestraft wird in den USA. Und es gibt eine interessante Statistik, die ich gelesen habe, dass die USA nur 5% der Weltbevölkerung stellen ungefähr, aber ungefähr 20% der weltweiten Gefängnisinsassen. Das ist auch, ja.
Das ist crazy, das habe ich auch gesehen. Es werden übrigens auch immer mehr Frauen. Dieses Buch von Davis ist von 2003 und diese Tendenz, die sie dort beschreibt, hat sich auch jetzt so weiterentwickelt. Also es gibt zum Beispiel immer mehr Frauen in Gefängnissen und das war, als sie das Buch rausgebracht hat, schon so. Und auch in der Schweiz zum Beispiel gibt es mehr Frauen als vorher. Und sie befasst sich dort auch mit dem Konzept des staatlich zugelassenen sexuellen Übergriffs in Gefängnissen. Also was sie sagt ist, was zum Beispiel komplett falsch läuft in Gefängnissen, vor allem in Frauengefängnissen, ist, dass dort so Leibesvisitationen stattfinden von Gefängniswärtern, also von männlichen Gefängniswärtern, die eigentlich sonst als sexuelle Übergriffe durchgehen würden, aber sobald quasi die in der Arbeit sind, in Anführungszeichen, also die Wärter, dann dürfen sie das einfach und es ist vom Staat so erlaubt und das ist eigentlich nicht okay so. Also es ist eine riesige Liste, was in amerikanischen Gefängnissen nicht richtig läuft. Und das hat auch damit zu tun, dass halt auf einen Gefängniswärter viele, viele Gefangene fallen, also von Gefängnis zu Gefängnis unterschiedlich. Und man eben zum Beispiel an diesem norwegischen Modell sieht, dass umso kleiner die Gruppen sind, die auf einen Gefängniswärter fallen, ich weiß nicht, ob man das dort noch Wärter nennen kann, wahrscheinlich sind das eher Sozialarbeiter fast, umso besser die Resozialisierung.
Ja, das war in den USA auch bis Mitte der 70er Jahre so, dass die Gefängnisse eigentlich auf Rehabilitation und Resozialisierung aus waren und da viel mehr so Pflichtaufträge zur Behandlung von psychischen Problemen zum Beispiel, also sowas wie Substanzkonsumstörungen oder Aggression, Impulsivität, dass sowas viel mehr verordnet wurde, dass die Gefangenen dann daran arbeiten mussten, aber dass ihnen dann auch geholfen wurde mit diesen Problemen, um sie dann eben wieder einzugliedern in die Gesellschaft nach dem Aufenthalt. Und heute ist es wirklich so, dass dann aus so Profitmotiven wirklich geschaut wird, wie können wir die meistmöglichen Menschen dann eben im Gefängnis haben. Und das ist schon eine ziemlich andere Richtung, die meines Erachtens komplett problematisch ist und die aber auch nicht hilft beim sicherer Machen der Gesellschaft.
Es gibt eine gute Website, die ich in die Shownotes tun werde, also in unsere Quellen. Die heißt sowas wie Global Prison Trends. Das ist von der Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass es eine Gefängnisreform gibt oder eine Strafreform, weil sie eigentlich nicht für diese Gefängnisform sind, so wie sie jetzt existiert. Und dort gibt es so eine Seite, also eine Unterseite von den Key Messages, also von diesen Schlüsselaussagen, die jetzt durch Studien bekannt gemacht worden sind. Und eine davon ist zum Beispiel, dass zum Beispiel mittlerweile sehr hohe Strafen auf Drogenkonsum und Drogenbesitz stehen. Gerade auch aus dem Grund, also ich meine, das ist jetzt alles Spekulation, aber was spekuliert wird, ist, dass es aus dem Grund ist, dass Menschen, die in diesen Drogenmilieus sind, halt einfacher auch ins Gefängnis gebracht werden, weil dort das soziale Umfeld zum Beispiel nicht so stimmt, weil sie vielleicht auch nicht das Geld haben und die Bildung haben, zum Beispiel in den USA für einen Anwalt, dass es viel einfacher ist, dann ins Gefängnis zu kommen und sie halt als Arbeitskräfte zu missbrauchen.
Ja, das bringt uns halt zurück zu dieser Frage, ich habe sie Leitfrage genannt, aber so einer der zentralen Fragen dieser Folge, was soll das Gefängnis denn machen? Und da gibt es eben diese eine Philosophie, das Gefängnis soll privaten Unternehmern Geld bringen. Und da gibt es natürlich eine andere Seite, die sagt, Gefängnis soll Menschen läutern oder soll Menschen einfach korrigieren. Also es wird ja auch im Englischen von Correctional Facilities geredet und da gibt es eben diesen Gedanken, dass man Menschen vielleicht wieder auf den richtigen Weg bringen kann und da setzt dann auch dieser Rehabilitationsgedanke oder Präventionsgedanke an, dass man dort viel konstruktiver unterwegs sein kann, als wir das von früher kennen aus dem Mittelalter zum Beispiel, wo dann einfach brutal bestraft wurde auf körperliche Art und Weise.
Die Frage sollte ja eigentlich vorher ansetzen, warum begehen Menschen Straftaten? Und wie wir bereits gesagt haben, es gibt einige Individuen, die einfach so prädispositioniert sind, würde ich mal sagen, oder die eine gewisse psychische Konstitution haben, die sie dazu verleiten. Also eben so eine gewisse Psychopathie oder Machiavellismus trägt bestimmt dazu bei. Aber in den meisten Fällen werden es wohl, und da bin ich mir ziemlich sicher, soziale Umstände sein und Notsituationen, die man sich vielleicht auch manchmal als Gesellschaft gar nicht genug vor Augen führt.
Und das ist natürlich auch ein großer Faktor. Wir alle haben ein Gerechtigkeitsempfinden und wenn von einer Person das Gerechtigkeitsempfinden verletzt wird, weil vielleicht gewisse Menschen einfach extrem viel Geld machen mit unmoralischen Aktionen, zum Beispiel in Casinos Menschen dazu bringen, ihr ganzes Geld zu verspielen, dann fällt vielleicht auch die Hemmschwelle, dann ist die Hemmschwelle vielleicht niedriger, gewisse Sachen, die auch unmoralisch sind, zu tun. Und manchmal ist es vielleicht auch keine besonders bewusste Abwägung, sondern einfach diese Situation, in der man dann ist, wenn man eben arm ist, wenn man Geldprobleme hat, wenn man soziale Probleme hat, die einen dann an den Rand der Gesellschaft drängen und eben in so eine psychologische Notsituation bringen, wo man dann eigentlich Sachen tut, die man sonst nicht tun würde. Ich denke, das ist schon bei vielen Gefängnissen, Insassen so, dass sie eigentlich nicht unbedingt diese Sachen tun wollen, aber einfach aus bestimmten Gründen dazu gedrängt worden sind. Und vielen Menschen kann dann auch geholfen werden, wenn sie eben resozialisiert werden und wenn im Gefängnis dann auch gewisse Probleme, die sie persönlich haben, zum Beispiel mit Substanzabhängigkeit vielleicht, so als naheliegendes Beispiel, dass ihnen dann da geholfen wird.
In diesen norwegischen Gefängniskomplexen, die darauf ausgelegt sind, die Sozialisierung im Vordergrund zu haben, wird ein Umfeld geschaffen, das dem normalen Leben besonders stark ähnelt. Also wo man sehr viel Freiraum hat, wo man zum Beispiel, wenn es eine Gefängnisinsel ist, wo man sich dann auch frei bewegen kann, draußen zum Beispiel, wo man sehr viele Freizeitaktivitäten mit anderen Häftlingen hat. Häftlinge und Haft ist eigentlich eh ein besseres Wort als Gefängnis, weil es sich immer so anhört, als wurde man gefangen, was vielleicht die wenigsten Menschen, die im Gefängnis sind, tatsächlich wurden. Naja, egal. Was hältst du eigentlich von diesen Kooperationsspielen? Also es gibt in der Psychologie so Versuche, die zeigen sollen, dass es doch wichtig ist, Sanktionen in der Gesellschaft zu haben. Also dass Spieler zum Beispiel in ein gemeinsames Projekt investieren können mit fiktivem Geld, mit irgendeiner Währung oder mit so Chips. Und dann bekommen aber alle gleich viel zurück, unabhängig davon, wie viel das sie investiert haben. Also man sagt zum Beispiel fiktiv, wir bauen eine neue Schule, ihr dürft so viel Geld dran geben, wie ihr wollt. Und die anderen Spieler sehen nicht, wie viel die anderen geben. Und dann gibt es so ein gemeinsames Investment Return. Also man kriegt dann jährlich in diesem Spiel, vielleicht wie bei Monopoly, 200, wenn man über loskommt. Aber auch die Trittbrettfahrer, die nichts gegeben haben, kriegen das. Und man sieht bei diesen Spielen dann, also bei den Versuchen, wenn die sanktioniert werden, also wenn sie nichts kriegen, dann passiert das nicht. Dann gibt es keine Trittbrettfahrer mehr, sondern man weiß ganz klar, wenn ich nichts gebe, dann kriege ich auch nichts.
Ja, ich habe da schon verschiedene Artikel zugelesen, wo verschiedene Resultate rauskommen. Also jetzt in der Vorbereitung zur Folge haben wir diesen Artikel gefunden im Science Journal, also ein sehr prestigeträchtiges Journal aus dem Jahr 2008, der gefunden hat, dass Bestrafung in so einem kooperativen Spiel dann eher wirkt, wenn man sehr, sehr viele Runden spielt. Und das ist dann, wenn man irgendwie diesen langfristigen Horizont hat, wo man dann weiß, man muss sich mit anderen über 50 Runden in diesem Fall dann arrangieren oder irgendwie zurechtfinden, dass es dann mehr Wirkung zeigt, andere zu bestrafen für unmoralisches Verhalten. Und wenn man nur 10 Runden hat, dann ist es eher ja nicht so ganz klar, ob Bestrafung was bringt oder nicht. Es gibt dann auch andere Studien, die zeigen, dass eben zu viel Bestrafung oder so eine nicht nachvollziehbare Bestrafung dann eher das Gegenteil bringt, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben und dann nicht mehr kooperieren. Und da ist es so, da gibt es sehr viel Komplexität und da muss man sehr viel beachten und kann nicht einfach pauschal sagen, ja, Bestrafung bringt da mehr Zusammenarbeit oder bringt der Gesellschaft was.
Ich denke, die Komplexität entspringt ironischerweise eher in der Unterkomplexität des Spiels selbst. Also ich meine, die Komplexität, die du ansprichst, ist die Übertragung auf die Gesellschaft. Weil, also meine Kritik wäre jetzt so, das Erste, was mir einfällt, wäre, Spiele sind ja richtig krass aufs Gewinnen ausgelegt. Und natürlich spielst du da nicht als Trittbrettfahrer. Ich meine, du hast dich ja schon angemeldet für das Spiel, in der Studie zum Beispiel. Du bist ja schon bereit, das Spiel zu spielen und du willst gewinnen. Und wenn du weißt, dass du sanktioniert wirst, dann machst du das natürlich nicht, weil sonst kommst du einfach schlecht weg. Du willst ja nicht andere Leute bestrafen, du willst ja kein Spielverderber sein. Und das Leben hat ja doch ein bisschen andere Dimensionen noch. Du wirst nicht immer sofort bestraft, du wirst aber auch nicht immer sofort belohnt für gute Sachen. Also diese direkten Verstärker gibt's nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass man objektiv gewinnt, wenn man jetzt jemandem was stiehlt oder so oder einfach faul ist.
Genau. Es gibt da sehr, sehr viele wichtige Variablen psychologischer Natur. Zum Beispiel sozialer Vergleich ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Das heißt, es ist nicht so, wenn ich jetzt 30.000 im Jahr verdiene mit meinem Job, in dem ich hart arbeite, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich gewinne oder dass ich dann immer was Gutes bekomme, sondern wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der 80.000 im Jahr verdient, dann fühle ich mich eher so, als würde mir da nicht genügend gegeben oder als wäre das ja fast gar nichts. Und da ist der Kontext dann immer sehr wichtig. Und auch die Tendenz einer Person, also da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen Personen, ob man sich sehr viel vergleicht mit anderen oder eher weniger, was dann hervorsticht im Leben, was einem wichtig ist, ob es so diese soziale Hierarchie ist oder ob es das finanzielle Einkommen ist oder ob man dann eher immaterielle Werte schätzt, wie zum Beispiel ein stabiles Leben haben, sicher zu sein und eben gewisse Sachen zu genießen, die nicht zählbar sind.
Ich glaube, oft wird einfach auch so ein bisschen ignoriert, was in Gefängnissen passiert, wenn Menschen dann mal im Strafvollzug sind. Und ganz oft habe ich den Eindruck, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, werden Gefängnisse eigentlich nicht von Menschen geführt, vor allem wenn es profitorientiert ist, wie jetzt in den USA, die besonders auf die frühe Entlassung oder die Resozialisierung aus sind. Ich weiß nicht, es hat vielleicht auch was Inhärentes in dem Job, wenn man einfach dort ist und man weiß, eigentlich müssen erstmal, also grundsätzlich müssen alle erstmal hier bleiben. Also du bist ja gegen Ausbruch und so weiter. Zum Beispiel, wir waren mal mit der Schule in dem Gefängnis und haben dort uns so rumführen lassen und dann haben sie uns einfach so einen Raum gezeigt, das war so eine Einzelhaftzelle, die so pink gestrichen war. Also es war wirklich furchtbar. Und der hat dann gesagt, der Wärter, der uns da rumgeführt hat, hat dann gesagt, ja, wenn sich Gefangene besonders daneben benehmen, dann kommen sie hier rein und dürfen sich dann hier austoben. Und man weiß ja, Pink hat eine psychologische Wirkung, dass es die Leute beruhigt. Und dann dachte ich so, das ist wahrscheinlich wissenschaftlich null belegt. Ja. Und auch, ich habe das dann nachher, glaube ich, zu Hause gegoogelt und da gab es dann Studien dazu, dass es schon so ein bisschen farbpsychologische Wirkungen gibt. Aber zum Beispiel, wenn du länger als eine halbe Stunde in so einem Raum bist, dann schlägt die Wirkung einfach um.
Ja.
Weil ich meine, es ist ja logisch, das drehst du ja durch. Erstens bist du alleine und dann ist es noch so eine knallige Farbe. Das ist ja richtig unangenehm. Und dann dachte ich auch so, ja, cool, gut gemacht.
Ja, aber es ist interessant, dass ihr mal in einem Gefängnis wart in der Schule. Sicherlich auch eine ganz wertvolle Erfahrung.
Es war sehr cool, es war so ein Gefängnis, wo die Häftlinge draußen gearbeitet haben auf so einem Bauernhof. Also es war jetzt nicht so ein Hochsicherheitsgefängnis, sondern es war mehr so auch zur Resozialisierung gedacht oder zumindest um eine Struktur im Alltag zu geben irgendwie. Und die konnten dann so Produkte verkaufen wie so Tomaten und so, die sie dort angebaut haben.
Ja, aber das kann halt auch viel sinnstiftender sein und damit vielleicht auch konstruktiver, als wenn man die Leute einfach nur einsitzen lässt und ihnen dann vielleicht einmal am Tag Ausgang gibt und über die eigenen Taten nachdenken oder über das, was sie mit ihrem Leben machen wollen, das tun sie sicherlich auch. Auch was du vorhin meintest, bei diesem spielerischen Vergleich zwischen norwegischen Gefängnissen oder schwedischen Gefängnissen und Wohnungen irgendwo in der Freiheit, da dachte ich auch, weil du meintest, es wäre häufig zu erkennen daran, dass es mehr Bücher in den Gefängnissen gibt. Da dachte ich auch, ja, das ist eigentlich gut, weil man gibt den Menschen dann so ein bisschen was zur Beschäftigung geistig und lässt sie dann vielleicht auch sich ein bisschen weiterentwickeln.
Das ist aber richtig gefängnisabhängig, weil Angela Davis schreibt in diesem Buch, glaube ich, auch, dass sie so Erfahrungsberichte von Leuten gelesen hat, die in Gefängnissen waren, denen so offensichtlich die Bildung verweigert wurde. Also wo es eben darum ging, dass sie nicht lesen durften und teilweise auch kein Schreibmaterial bekommen haben. Wahrscheinlich, oder das ist ihre Spekulation, aus der Angst heraus, dass diese Menschen nachher so eine Biografie schreiben oder Bücher schreiben über ihren schrecklichen Gefängnisaufenthalt und sich halt dann so emanzipieren von diesem System und sich dagegen auflehnen. Was ich mir echt auch gut vorstellen kann, zumindest in Gefängnissen in den USA.
Auch interessant. Vielleicht können wir jetzt nochmal fragen, brauchen wir denn Gefängnisse? Was würdest du da sagen?
Ich habe eine echt steile These, um das nochmal zu sagen. Mhm. Ich habe diesen Ausdruck geklaut. Wir hatten so einen Prof früher an der Uni, der immer, wenn Leute was gesagt haben, was meistens objektiv dämlich war, hat er immer gesagt, oh, steile These. Und hat einfach nicht geantwortet sonst. Aber ich habe eine steile These dazu. Praktisch gesehen gibt es ja drei unabhängige Schritte von Strafe. Der erste ist Androhung, also wo sie noch nicht vollzogen wird, das ist einfach Prävention, offensichtlich. Dann gibt es in unserem Strafsystem diesen Gerechtigkeitsausgleich, also vor Gericht wird das Strafmaß festgelegt und die Schuld wird abgewogen. Also umso mehr Schuld du bist, desto mehr Ausgleich musst du leisten. Und dann noch die Schwere der Strafe. Und der dritte Schritt ist der Strafvollzug. Der ist im besten Falle mit Resozialisierung. Und ich habe den Eindruck, dieser zweite Schritt, der Gerechtigkeitsausgleich und der dritte Schritt, der Strafvollzug, muss irgendwie besser getrennt sein. Also was wir vorher schon gesagt haben, dieser Ausgleich sollte nicht negativ ausfallen. Also nur weil es mir schlecht geht, weil ich Opfer bin, muss es ja nicht dem Täter auch schlecht gehen, sondern es wäre doch schön, wenn es mir irgendwie besser ging. Also vielleicht könnte man den Ausgleich, um irgendwie gesellschaftlich ein moralisches Gleichgewicht, was auch immer das ist, beizubehalten, mit Geldstrafen oder so regeln oder mit sozialer Arbeit regeln oder mit Unterstützung für die Opfer, die unabhängig vom Täter jetzt, also dass der Ausgleich unabhängig vom Täter ist. Und der Vollzug sollte dann eben nichts mehr mit diesem Gerechtigkeitsausgleich zu tun haben, also nicht die Täter leiden lassen in Gefängnissen zum Beispiel, sondern nur noch mit der Resozialisierung. Und dann braucht es eigentlich kein Gefängnis der herkömmlichen Art mehr, weil ich finde, wenn man das jetzt in diese drei Schritte aufteilt, dann braucht es keinen Strafvollzug, der Leute bestraft, sondern es braucht einen Strafvollzug, der sie irgendwie im besten Fall wieder eingliedert. Und im schlechtesten Fall, das, was dein Experte gesagt hat, sie halt von der Gesellschaft menschenwürdig fernhält. Dann sollen sie halt irgendwo leben, wo es ihnen auch gut geht, aber wo sie niemandem schaden können.
Ich habe jetzt auch eine steile These, und zwar sage ich ganz klar, ja, wir brauchen Gefängnisse, aber man muss natürlich immer übers Ausmaß nachdenken. Und da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass man, wenn man es richtig gut macht, die Anzahl der Insassen um einiges reduzieren könnte und eben gewisse Menschen aus den Gefängnissen raushalten kann mit schlauen Maßnahmen. Aber natürlich, wir haben jetzt uns sehr auf die Täterseite fokussiert. Wir müssen natürlich auch über die Opferseite reden. Und da ist es natürlich schon, finde ich, legitim zu sagen, ja, wenn es den Opfern oder den Hinterbliebenen der Opfer hilft, psychologisch oder finanziell, das haben wir jetzt gar nicht überlegt, könnte man ja auch sagen, dass Insassen vielleicht dann Zwangsarbeit verrichten müssen und die Profite gehen an die Opfer. Das wäre natürlich mal eine andere Idee, aber das ist natürlich jetzt nicht so in diesem amerikanischen System, wo einfach Privatunternehmer davon profitieren. Aber das ist jetzt auch ein bisschen abwegig. Also, was ich eigentlich sagen wollte, war, man kann natürlich auch an den Gemütszustand der Hinterbliebenen oder der Opfer denken und dann sagen, wenn die Gefängnisstrafe, wenn die Art der Bestrafung denen hilft beim Verarbeiten des Erlittenen, dann ist es natürlich auch ein bisschen mehr zu rechtfertigen. Aber da haben wir eben gesehen, die Forschung findet das nicht unbedingt, zumindest bei den ganz extremen Strafen, aber auch in so experimentellen Studien, wo dann Menschen in diesen kooperativen ökonomischen Spielen miteinander interagieren und dann eben auch manchmal so unfair sind und andere dann bestrafen. Da ist es eben auch so, es bringt einem nicht wirklich viel, wenn die Person dann bestraft wird.
Genau, dieser Ausgleich sollte dann schon auch staatlich geregelt sein und nicht so ein psychologischer Ausgleich von im Sinn von Strafe, finde ich, sondern eher so, dass man sagt, ja, das, was dir genommen wurde, muss irgendwie kompensiert werden. Und in ganz vielen Fällen ist das sicher extrem schwierig. Und das wird vielleicht in gewisser Weise auch symbolisch, weil gewisse Dinge kann man auch nicht mehr gut machen. Aber trotzdem finde ich auch, wie du gesagt hast, vielleicht sollte man sich auch mehr noch auf die Opferseite fokussieren und gleichzeitig halt auch die Täter als Opfer von gewissen Umständen sehen und denen genauso helfen, zumindest in gewissen Fällen.
Genau, es ist halt, so intuitiv oder emotional sehr schwierig, das zu sagen, aber es hilft natürlich allen, wenn man auch die Täter so behandelt, dass sie weniger straffällig werden in der Zukunft und gleichzeitig dann auch eben sagen, ja, die Täter, die können halt auch ein bisschen humaner oder ein bisschen konstruktiver einfach behandelt werden, sodass man als Gesellschaft dann auch dann besser dasteht am Ende.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn dieser staatliche Ausgleich adäquater erfolgen würde für Opfer, dann wäre es für die Opfer auch nicht so wichtig, wie hart das Täter bestraft werden.
Ja, finde ich auch. Also es ist natürlich auch leicht, sich dann mal Gedanken zu machen, wie das alles sein könnte. Und das ist eine sehr schwierige Arbeit von den Menschen, die in diesem System auch arbeiten und genuin versuchen, das Beste zu tun. Natürlich, da ist es dann nicht immer so leicht, einfach zu sagen, ja, man sollte ein bisschen konstruktiver arbeiten, ein bisschen mehr für die Leute tun und dann wird das alles besser. Also da gibt es natürlich dann auch bei der Implementierung einige Schwierigkeiten, aber ich denke mal, es ist schon gut, darüber nachzudenken und das so ein bisschen konstruktiv anzugehen und zu überlegen, brauchen wir Gefängnisse denn noch?
Wir sind keine Experten, wir erklären uns unsere Sichtweise auf diese Themen und sprechen darüber ja auch ein bisschen, um anzuregen. Ich fand, es ist eine coole Progression von der Rachefolge von letztem Mal zur Gefängnisfolge von letztem Mal. Rachefolge hört sich so an, als hätten wir uns einem anderen Podcast gerecht oder so.
Genau.
Normalerweise sind wir nicht so Meta, aber nächste Woche ist schon unsere 50. Folge dran,
genau,
oder?
Das ist jetzt der Übergang zur nächsten Woche. Machen wir wieder, sagen wir, was nächste Woche ansteht. Und zwar, genau, feiern wir da unser Jubiläum.
Wir rächen uns an euch und haben eine Meta-Folge aufgenommen, nämlich mit Nicole zusammen. Also die müsst ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr mehr über SAQ erfahren wollt. Und wenn ihr uns belohnen wollt, dann bewertet uns doch auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört. Das wäre sehr schön, das würde uns sehr freuen. Und sonst vielen lieben Dank fürs Zuhören bis jetzt zum Schluss und bis nächste Woche.
Genau, vielen Dank und bis nächstes Mal.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Du musst den Popschutz auch näher ans Mikro tun, glaube ich.
Stimmt, warum verändert sich das immer? Werden hier noch andere Podcasts aufgenommen, wenn wir nicht da sind oder
genau,
was?
Genau, warum ist das Mikrofon immer verstellt,
Nicole,
wenn wir hier reinkommen?
Was soll das?
Das ist wie so ein...
Betrügst du uns?
Genau. So ein fremdes Haar, Barthaar gefunden im Popschutz.
Genau.
Ich habe eigentlich keine roten Barthaare.
Genau.